Ja, hallo, hier ist der FPV-Podcast. Ich sitze hier heute gerade mit dem Philipp auf der Terrasse und wir wollten mal über Betaflight sprechen. Philipp, kannst du dich bitte kurz vorstellen?
Ja, ich bin Philipp Mohr, ich wohne in Kiel, studiere Elektrotechnik, arbeite als Grafikdesigner für Amazon und fliege gern Quadrocopter. Ja.
Ja, genau, wir fliegen zusammen beide in der gleichen Gruppe. Also wir kennen uns aus einer FPV-Gruppe, Team Viking. Ja, womit fangen wir an, Philipp?
Ja, also erstmal, wir reden heute über Software, genauer zu sein, Betaflight und KISS. Hauptsächlich geht es natürlich über Betaflight und Betaflight 3.2. Erstmal, ja, sollte man die unterscheiden, also was jetzt nun die großen Unterschiede sind. Betaflight ist hervorgekommen erst aus MultiWii. MultiWii war der Ansatz, dass Leute aus dem Wii-Controller und im Arduino einen Flugcontroller gebaut haben. Der Code hat sich immer weiterentwickelt zu Baseflight, dann zu CleanFlight und inzwischen zu Betaflight. Dann gab es Leute, die haben Wasteflight gemacht, also nochmal abgeändert Betaflight. Und irgendwann haben sie es Closed Source angeblich neu geschrieben. Und dann, ja, vermarkten sie jetzt auch Wasteflight. Viele schwören auf Wasteflight wegen 32 Kilohertz, aber naja. Dann gibt es halt Betaflight, wird hauptsächlich von Boris B. entwickelt. Das läuft halt auf sehr vielen Flugcontrollern und auf allen von meinen. Und dann gibt es noch KISS. KISS läuft auf dem KISS FC und KISS Compact Control. Und KISS ist auch Closed Source, aber ja, das ist, die gehen jetzt nicht so auf Leistung mit 32 Kilohertz, sondern da läuft noch ein F3-Prozessor drin und das würde ich sagen, ist eher für Freestyle, weil das sehr smooth liegt out of the
Oder da
box.
werden viele Racer aber anderer Meinung sein, Philipp, aber gut.
Ja, Matti meinte, das ist hauptsächlich jetzt für Freestyle gutes durch die smoothen Charakteristik.
Ja,
Ist
aber
jetzt
ich
nicht so hart drin wie
doch
Raceflight.
sehr viele Racer, also
Okay.
die nach KISS fliegen.
Ja gut, aber es fliegt kaum jemand Freestyle mit Raceflight zum Beispiel.
Nee.
Weil es einfach so richtig hart ist.
Ja, okay, gut.
Ja, gut, dann gibt es natürlich auch verschiedene Boards für Betaflight. Da gibt es ein sehr weites Spektrum. Wenn man jetzt sich anguckt, KISS gibt es, ich glaube, zwei oder drei FCs. Also einmal den normalen KISS FC und dann den mit den ESCs eingebaut. Und dann bei Raceflight gibt es jetzt auch nur den ReWorld und ReWorld 2. Und bei Betaflight gibt es einfach hunderte, ja, gibt es wirklich für jeden was.
Bei Racefight gibt es, glaube ich, noch diesen Schizo, ne?
Ja, das ist eigentlich, glaube ich, auch nur Skizzo raufgeschrieben und eine andere Farbe,
Ah,
oder?
okay, gut.
Also es ist halt jetzt, die haben jetzt nicht irgendwelche Zusatzfunktionen. Betaflight gibt es halt Boards mit OSD drauf, dass das halt die Spannung etc. anzeigen kann. Dann gibt es Boards noch mit einem Current-Sensor drauf, mit einem PDB. Es gibt auch welche mit ganzen
Current
Licht.
Sensor, was heißt
Also es ist ein
Current Sensor?
Stromsensor, es zeigt einem an, einmal, wie viel Strom man aktuell verbraucht und wie viel man halt schon verbraucht hat, sodass man, wenn man 1300 mAh Akku hat, nach 1100, 1200 schon den Landeanflug starten kann, weil das deutlich genauer ist, als nach Spannung zu fliegen.
Ja, unheimlich praktisch, finde ich. Also wenn man dann hinguckt, ne? Nicht so wie ich heute. Ja, wir muss dazu sagen, dass wir gerade direkt vom Fliegen kommen. Wir sind richtig eine schöne Runde drum geknallt. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Unsere Lieblingsboards können wir ja mal vorstellen.
Die Lieblingsboards.
Ja, aktuell sind in unserem Hauptcopter jeweils der Matic F405 eingebaut. Das Schöne an dem ist, dass er besteht, also es gibt zwei Versionen, einmal als wirklich alles auf einer Platine ist und dann als getrennte Version. Wir beide haben die getrennte Version, wo halt ein PDB mit Current Sensor ist. Schön ist auch die Anordnung, dass an den Seiten auch die Signalkabel und die Stromkabel sind für die ESCs. Dann über ein Flachbandkabel ist das an den FC angeschlossen und auf dem FC ist dann halt das Betaflight OSD drauf. Also das.
Mitgelieferte Softmounts gibt es dazu.
Genau.
Aber ich muss dazu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe viel zu viel auf dem FC angelötet, also viel zu viele Verbraucher. Und das ist ein Fehler, weil man muss bedenken, dass es nur ein dünnes Flachbandkabel ist. Und ich musste leider lernen, dass es Sinn macht, mehrere Verbraucher aufs PDB zu legen. Also habe ich gemacht, funktioniert jetzt bei mir einwandfrei und ist einfach eine tolle Kombo.
Ja, das Schöne ist
Ja.
auch, manche kaufen sich ja den F7, weil normale F4s und F3s haben nur drei UARTs, also serielle Schnittstellen. Der Matic F4 hat aber fünf UARTs. Das
Ja.
ist eine Besonderheit davon. Also es ist eigentlich ein sehr solider Flugcontroller. Ansonsten erwähnenswerte Flugcontroller sind noch der Omnibus F4 bzw. F4 Pro. Das ist auch alles dann auf einer Platine. Und ja, inzwischen, ja, von DIYS gibt es noch einen guten. ja, das geht halt immer mehr zu, ach so, den Betaflight F3 gibt's auch noch, aber der ist halt ein F3 und da kommt bald wahrscheinlich ein F4 raus.
Ja, der hat bei mir leider nicht sehr lange gehalten.
Ja, manche klagen über Probleme auf Facebook zum Beispiel.
Könnte ich auch. Ne? Das Ding hat knack gesagt und ist gestorben. Ich bin ein bisschen traurig, weil der ja auch nicht ganz billig ist, ehrlich gesagt.
Gut. Der Trend geht jedenfalls sehr stark dazu hin, alles auf einer Platine zu haben.
Ja.
Womit man halt sehr kleine Quadrocopter bauen kann, beziehungsweise nicht viel Platz braucht.
Richtig. Was ich noch sagen wollte, ist, wie ich sagte, hatte ja schon erwähnt, dass wir gerade vom Fliegen kommen. Und Philipp und ich, wir haben uns beide wie heißt das Release?
Release Candidate 2. Ja,
genau, Release Candidate 2 von Betaflight 3.2 auf die Copter geflasht und haben das ausgetestet, haben ein bisschen getestet, haben dann auf den Dynamic Notch Filter gewechselt, beide, und sind beide hellauf begeistert davon. Ja. Also Philipp meint, das ist ein Game Changer. Ich bin der Meinung, ich bin noch nie mit einem so gut eingestellten Copter geflogen.
Ja, das ist wirklich der Hammer. Ja, also dazu, wir beide hatten wieder den Matic F405 drin bei uns, halt mit den Softmounts. Die Softmounts sind sehr gut, weil sie sind nicht allzu groß. Das sind erstmal nicht solche kleinen Gummiringe wie bei dem WeWorld. Sind wirklich so Standoffs, die aber halt aus Gummi sind. Also kann man verbauen, als würde, ja, absolut kein Problem, sie zu verbauen.
Sind richtig schön und wertig auch, finde ich.
Ja, also sind halt mit Stahl Schrauben. Und ja, auf denen haben wir Betaflight 3.2. Also ich wollte noch keine Nightlies fliegen, weil niemand hat die getestet. Sie werden einfach gemacht vom Computer sozusagen, mit dem aktuellen Code. Und das halte ich nicht für sinnvoll, das auf dem Copter zu haben.
Ja gut, weil jetzt ist ja auch der Release-Candidate draußen und jeder kann sich das quasi auf seine FC installieren.
Der Release-Candidate ist sozusagen, sie haben jetzt alle Features eingebaut, die sie wollten. Sie haben alles soweit, dass es fertig ist. Und jetzt wollen sie einfach nur noch mal über den Code rüber gucken sozusagen, ob jetzt alles in Ordnung ist. Den kann man sich jetzt auch schon über den Configurator, welcher inzwischen auch geupdatet ist, raufmachen. Und dann gibt es so viel Änderungen nun nicht. Eine schöne Änderung, die man erwähnen muss. Früher hat es bestimmt viele genervt, wenn man USB anschließt, dass der Buzzer losgeht. Jetzt gibt es ein riesen Einstellungsmenü, wo man einstellen kann, wo der Buzzer losgeht.
Das ist super.
Das konnte man früher im CLI machen, hat aber niemand.
Es ist super. Und was ich auch noch wirklich cool finde, ist, du kannst jetzt die Motoren als Beeper benutzen.
Ja.
Das heißt, du kannst an der Fernsteuerung einfach einen Schalter auf Beeper legen und ohne dass du brauchst keinen Beeper mehr zu verlöten, die Motoren piepen. Nicht so laut wie ein Beeper, aber
sie piepen.
Sie piepen, ja.
Dazu tolle Sache. Muss man sagen, da braucht man eine neue D-Shot-Version, also eine neue BL-Heli S bzw. BL-Heli 32 Version. Und zwar kann das D-Shot-Protokoll in den ersten 48 Signalen Befehle übertragen. Dazu braucht man halt die neueste BL-Heli S-Version, das ist 16.6 16.66 oder 16.67, das ist aber noch nicht fertig. Und dann kann man halt Signale wie Beepen übertragen.
Ja, BL-Heli ist das ist sozusagen das Betriebssystem für die ESCs.
Genau.
Also die Firmware, heißt das genau. Eigentlich, ne? Ja, was wir noch machen wollten, war, wir wollten mal einen Copter anschließen und uns mal die neuen Features kurz am PC ansehen und die mal durchsprechen, einfach die Neuerungen von Betaflight 3.2. Philipp schließt jetzt gerade mal seinen Copter an.
Also jetzt neu ist zum Beispiel, wie ich anfangs gesagt hatte, dass man Beeper einstellen kann.
Ja, also wir sind jetzt im Konfigurationsmenü.
Da sind ungefähr 20 Einstellungen, wann er halt beepen soll.
Genau.
Ansonsten, an der Seite hat sich nicht viel getan. Eine Neuigkeit gibt es, und zwar Dynamic Filter. Dynamic Filter ist die große Neuerung in Betaflight 3.2.
Das ist dein Game Changer.
Ja, sozusagen. Ja. Und PT1, aber das gab es ja schon vorher. Aber es gibt ja zwei Notch-Filter. Notch-Filter sind Cap-Filter, welche bestimmte Frequenzen dämmen können. Normale Filter gehen entweder so High- oder Low-Pass, die filtern nur rechts oder links vom Frequenzspektrum sozusagen raus. Aber der Cap-Filter haut nur bestimmte Frequenzen raus.
Darf ich noch mal ganz kurz ausholen?
Ja.
Wir hatten diesen Podcast ja schon mal aufgenommen, aber das hat ja nicht funktioniert mit der Aufnahme. Damals haben wir auch noch über Raceflight gesprochen. Mhm. Und da war das große Thema. Viele sagen, Raceflight ist besser, weil das viel direkter ist und so weiter. Und der Punkt war also, was Philipp damals gesagt hat, mit meinen Worten, wenn du Betaflight nimmst und sämtliche Filter anpasst und Filter rausnimmst, dann ist es fast genauso, oder beziehungsweise genauso gut und genauso giftig wie Razorflight.
Genau.
Der Punkt ist, dass Boris B. Betaflight so ausliefert, dass nichts passieren kann. Das heißt, die Motoren können nicht durchbrennen, die ESCs können nicht durchbrennen. Das ist alles sehr, sehr soft eingestellt. Man kann aber mit diesen Filtern das den Copter wesentlich giftiger machen.
Genau.
Na, läuft natürlich eben Gefahr, dass irgendwas kaputt geht.
Es gibt also zwei Hauptfilter. Einmal den ersten Filter, da gibt es verschiedene. B-Quad und PT1 sind die, die man benutzt. Und B-Quad ist hauptsächlich eingestellt. B-Quad ist ein Filter, der den Copter, doof gesagt, sehr schwammig macht. Und der ist halt standardmäßig eingestellt, weil du kannst sonst was in den Copter reinhauen. Die Lager können zerschossen sein, sage ich mal. Und das Teil wird noch fliegen, ohne warme Motoren zu kriegen. Und das ist Boris B. wichtig, dass er keine Schuld kriegt, dass schlechte Copter durchbrennen. Deswegen ist B-Quad standardmäßig aktiviert. Und Leute sagen, ohne zu wissen, was sie ändern sollen, ja, Wasteflight ist besser. Man muss einfach nur auf PT1 stellen. Und der ist deutlich besser, der Filter. Funktioniert aber nur mit, sage ich mal, ich will jetzt nicht gute Quads sagen. Eigentlich, wenn man nicht den letzten Schrotthaufen hat, funktioniert PT1 heutzutage schon. Dann gibt es noch zwei Notch-Filter standardmäßig aktiviert. Aber die sind einfach, Notch-Filter ist sehr Quadrocopter-abhängig, weil aber viele, die einfach eh nicht einstellen, bringen sie kaum was und machen den Quad wieder schlechter. Man müsste über Blackbox-Lock eigentlich die Notch-Filter einstellen. Aber jetzt haben sie ein bisschen Programmierkeule geschwungen und deswegen, gibt es jetzt den dynamischen Notch-Filter. Dieser stellt sich im Pit-Loop ein und deswegen kann man die beiden Notch-Filter deaktivieren, dynamischen Notch-Filter aktivieren, PT1 aktivieren und das Teil fliegt dann einfach wunderbar. Also ich will jetzt, bevor jetzt jemand das einfach macht, rausrennt, man stellt den Copter erst auf PT1 um, fliegt ein bisschen, nicht allzu doll, sage ich mal eine halbe Minute, Minute, guckt, ob die Motoren warm werden. Dann ballert man härter, guckt, ob die Motoren warm werden und mit warm meine ich jetzt nicht lauwarm, sondern wirklich so warm, dass man es gar nicht mehr anfassen möchte. Dann kann man den Dynamic Notch aktivieren, den ersten Notch-Filter deaktivieren, guckt, ob sie warm werden. Und wenn es immer noch nicht warm werden, also heiß werden, kann man den zweiten Notch-Filter noch deaktivieren. Und wenn man dann immer noch keine heißen Motoren kriegt, dann hat man es geschafft, den richtig, also filtermäßig sehr gut einzustellen. Und das haben wir bei unseren beiden Quads gemacht. PT1, Notch-Filter aus und den Dynamic Notch an. Und es fliegt sich wunderbar.
Wie an der Leine gezogen. Also unfassbar.
Davor hatte
Dazu diese Einstellung. Es gibt da ein schönes Video von Joshua Bartwell. Ich erwähne ihn ja öfter hier in dem Podcast. Das werde ich euch nochmal verlinken. Also es ist zwar Englisch, aber leicht verständlich. Und der erklärt es auch nochmal genau am Video, wie man das macht. Ne? Wie man diese beiden Filter ausschaltet. Und eben auch wichtig ist halt dieses Kurzfliegen testen, ein bisschen härter fliegen testen. Denn den zweiten Filter rausnehmen, fliegen, testen, fliegen, testen, haben wir heute genauso gemacht in der Reihenfolge. Bei uns hat bei beiden gut funktioniert.
Ja, man muss sagen, sie sind halt gesoftmounted. Softmounts bringen einfach. Ich war früher eigentlich eher gegen Softmount, aber durch diese neuen Softmounts von Real AC, die kosten 2 Euro 4 Stück und die sind halt wie Standoffs. Also die kann man einfach einbauen, das merkt man eigentlich nicht, dass sie eingebaut sind, sage ich mal. Also beschränkt einen kaum. Und die sind halt wirklich sehr gut und die machen halt wirklich viel aus.
Okay, wollen wir nochmal weitergehen?
Genau. Also ganz kurz noch zum Flugverhalten wollte ich noch erklären.
Ja.
Es ist halt früher Sachen wie, wenn man Vollgas gibt, dass der halt ein bisschen zuckt oder wegdriftet, solche Sachen. Das wollten sie durch Anti-Gravity vielleicht ein bisschen noch verhindern, aber selbst das hat immer nicht optimal funktioniert. Ich finde halt, egal ob jetzt Wind kommt, es war auch etwas windig heute, man merkt richtig, wie der Copter das den Wind nimmt und einfach rausrechnet, doof gesagt. Als würde er die Flugbahn berechnen und da langfliegen. Das Teil, egal was für Äußerlichkeiten da rankommen, das Teil fliegt wie auf Schienen.
Ich hab mal absichtlich den rechten Stick losgelassen und auf dem linken Vollgas gegeben. Also das Ding bewegt sich kein Millimeter in irgendeine Richtung, außer nach oben, ne? Und dazu zwar raketenartig.
Dazu muss man sagen, also Stefan hatte dabei auch Anti-Gravity aus.
Ja,
ich hatte es an, aber ich habe es halt nicht ohne getestet. Also
ja.
Anti-Gravity braucht man auch nicht mehr richtig.
Nicht wirklich.
Gut. Dann in Betaflight Neuerung ist auch Sachen wie, also das Power and Battery Management, dass man da den Ampermeter, also den Stromsensor und den Spannungssensor einstellt. Das ist jetzt nicht mehr bei dem Configuration Tab, sondern hat einen eigenen Tab. Da gibt's aber nichts Neues zu erklären. Jetzt kommen wir zu Pit-Tuning.
Ganz kurz nochmal, Anti-Gravity haben wir gar nicht erklärt, was das ist.
Anti-Gravity ist dafür da, dass wenn man schnell Gas gibt, passiert es manchmal, dass der Kopf dann ein bisschen wegzieht. Das liegt an einem zu niedrigen I, soweit ich weiß.
Richtig.
Und dann...
Das ist einer von diesen PID-Werten, genau, die man einstellen kann.
Und wenn man könnte jetzt I hochreißen, aber dann fliegt der Kopf da nicht so gut, wenn man halt nicht Vollgas gibt sozusagen.
Genau.
Und was Anti-Gravity macht, wenn man schnell Vollgas gibt und erhöht dann I um das, glaube ich, anderthalb oder zweifache. Und das...
Um das Mehrfache auf jeden Fall. Ich glaube, das geht noch weiter. Aber es ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall wird ein Wert erhöht, so dass der Kopf dann nicht anfängt flatterig zu werden, wenn man Vollgas gibt. Und sobald man das Gas wegnimmt, wird dieser Wert wieder runtergesetzt. Das ist eigentlich eine super... Super gute Idee, ne? Ja,
aber wie gesagt, ich brauchte das jetzt auch gar nicht mehr.
Also ich habe noch nie so einen ruhigen Kopter gehabt wie heute.
Ja. Nächster Tab ist Pit-Tuning. Unter Pit-Tuning hat sich eigentlich nichts geändert, aber wenn man in den Tab Filter-Settings in Pit-Tuning geht, dann kann man jetzt von B-Quad zu PT1, was ich anfangs erwähnt hatte, ändern. Früher musste man PT1 im CLI aktivieren, was dann halt viele einfach nicht gefunden haben.
CLI ist die Eingabezeile, dass man direkt wie bei so Old-Style-Computern halt eine Eingabezeile Texte, also beziehungsweise Befehle eingibt und an den Flight Controller schickt.
Genau. Und das, viele kennen halt die Befehle nicht, weil die muss man im Internet suchen. Und hier kann man es jetzt einfach einstellen zwischen PT1, B-Quad und FIR. Aber FIR habe ich noch nie gehört, hat noch nie jemand benutzt. Also.
Ja, dann müssen wir uns vielleicht mal irgendwie.
Ja, ich habe das auch.
Mal schauen.
Und darunter sind halt die Notch-Filter. Da gibt es in dem Profile Independent Filter Settings 5 Werte. Der zweite und vierte. Also der zweite, wenn man den ersten Notch-Filter deaktivieren will, muss man den zweiten Wert auf 0 setzen. Wenn man den zweiten Filter deaktivieren will, muss man den vierten Wert auf 0 setzen.
Wie gesagt, das werde ich in dem Video von Joshua Bartwell, also das verlinke ich euch, da könnt ihr das genau sehen.
Jetzt kommen wir zu den Modes. Hier gibt es auch Neuerungen.
Stimmt, ja, waren ein paar neue Modes.
Hier gibt es jetzt zum Beispiel, ich gehe es mal durch, die Neuerung. Kamera Control, das ist, soweit ich weiß, für die neue OneCam Split, dass man damit die Aufnahme starten und stoppen kann, etc. über die Fernbedienung, wenn man sie angeschlossen hat.
Über die Schalter, das ist auch eine tolle Idee.
Dann gibt es D-Shot Reverse Motors, dass man die Motorrichtung ändern kann von allen Motoren. Das ist, soweit ich weiß, in Richtung Turtle Mode, dass man halt, wenn man auf dem Kopf liegt, sich wieder umdrehen kann.
Genau. Was natürlich sofort, als es rauskam, bei Races verboten wurde, was ich auch eigentlich ganz schön blöd fand, aber gut.
Als nächstes gibt's Prearm, eine Funktion, die ich sehr, sehr gut finde. Prearm, der Schalter muss aktiviert sein, damit der Arm-Schalter funktioniert. Das heißt, man muss zwei Schalter in diesem Moment aktivieren. Der Prearm-Schalter kann danach aber wieder losgelassen werden. Das heißt, er muss nur während des Arm-Vorgangs aktiviert sein. Deswegen kann man ihn noch sozusagen doppelt besetzen. Auch was weiß ich noch, Anti-Gravity oder so stellen, dass man, sobald er gearmt ist, kann man den einfach benutzen. Das ist, finde ich, ganz gut als Sicherheitsfeature, wenn man sie einfach um den Hals trägt, die Fernbedienung, falls sie irgendwie gegen einen kommt, dass man nicht aus Versehen armt, sondern...
Wie auch immer, also die Wahrscheinlichkeit ist, dass aus Versehen gearmt wird, ist dann gleich null.
Ja.
Ich habe es jedenfalls schon erlebt, dass ich aus Versehen meine Fernbedienung irgendwo auf den Schoß gelegt habe, der Schalter klack und das Ding hat gearmt. Passiert in zu 90% eben gar nichts, aber es ist halt einfach besser und sicherer so. Ne? Finde ich eine tolle Funktion.
Ich habe halt, also die Taranis hat ja einen Schalter, der wieder zurückspringt. Den habe ich als Prearm eingeschaltet, dass ich den hochdrücken muss und dann kann ich armen. Das finde ich sehr gut.
Ja.
Ansonsten, ach, das OSD, das hat jetzt ein riesen Update bekommen. Hier gibt es, ich schätze mal, 30,
35. Ja, aber gut, das brauchen wir jetzt im Podcast nicht erklären.
Ja, ich wollte nur erwähnen, dass
das zu viel.
Ja, das hat jetzt sehr viel. Das hat zum Beispiel, was interessant ist, es kann jetzt so ein Ladebalken sozusagen, so ein großer Balken, welcher wie eine Ladeanzeige
funktioniert. Ach so, wie ein Fortschrittsbalken.
Genau, so ein Fortschrittsbalken, welcher halt anzeigt, wenn der Akku leer ist, durch dieses, wie ich gesagt habe, Stromsensor.
Ja, deswegen. Da braucht man nicht lesen. Also da braucht man nur gucken, der
muss Balken nicht gucken,
ist aber nur noch auf 50%.
Ja.
Aha. Wunderbar. Tolle Idee, habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich aber demnächst mal machen.
Genau. Das war's auch eigentlich jetzt mit dem neuen Configurator. Wie gesagt, die Hauptänderungen in 3.2 sind eigentlich nur dieser Dynamic Filter. Und ja, dass das PT1 jetzt sozusagen auch endlich direkt drin ist und nicht mehr aktiviert werden muss über CLI. Also jetzt sozusagen haben sie es freigegeben für die Masse dadurch. Und wie gesagt, wir sind sehr begeistert durch das neue Flugverhalten, weil man könnte durch Pits, sage ich mal, aus einem 317-Copter auch noch mehr holen. Wir ändern jetzt nicht so viel an den Pits.
Ja, braucht man aber nicht mehr.
Genau, das also, ist das Tolle, ja, vielleicht, ne? Also, man muss auch sagen,
da geht immer noch was, auf jeden Fall.
Man muss aber auch sagen, die Betterflight Pits sind einfach für einen modernen 5 Zoll Racecopter gemacht. Da unterscheiden sie sich heutzutage kaum noch. Wenn man jetzt, sage ich mal, einen Copter, einen 3-2 Zoll oder einen Home Racer hat, dann muss man doch ziemlich was ändern. Ja. Was auch noch interessant ist, ist BL Heli 32, denn Betaflight macht jetzt den Weg zu 32 Kilohertz.
BL Heli, ich sag's nochmal, ist die Firmware. Das fing mal an mit BL Heli, wurde dann zu BL Heli S und jetzt gibt's eine neue Variante, die nennt sich BL Heli unterstrich 32. Das ist jetzt das erste Mal auch Closed Source, wenn ich es richtig verstanden habe. Und weil die Entwickler von diesem BL Heli, die sind sehr viel einfach kopiert worden, ohne dass Lizenzgebühren bezahlt wurden. Die wollen natürlich auch bezahlt werden. Deshalb kriegen die ein paar Cent ab.
Ja, ich finde es auch total in Ordnung, weil
absolut.
Man muss auch erstmal sagen, BL Heli hat das Hobby sehr weit vorangebracht. Ich meine, jeder fliegt eigentlich BL Heli oder vielleicht noch, wenn man KISS-Setup hat, KISS 24 Ampere, aber
ja.
BL Heli hat einfach den Markt übernommen, das ist schon stark von denen. Und es, weil BL Heli S in Assembler geschrieben ist, hat einfach niemand irgendwelche Code-Änderungen, also niemand außer die Hauptentwicklern haben da dran was gemacht, deswegen können sie es von mir aus auch Closed Source machen, wenn eh niemand Patches beiträgt, also
ja.
Kaum jemand.
Gut, die haben die sämtliche Hersteller haben sich das einfach haben das einfach für ihre ESCs hergenommen.
Ja,
und jetzt müssen sie Lizenzgebühren bezahlen und das finde ich wirklich gut. Also weil wie gesagt, also ja,
man zahlt so viel für Hardware, da kann man auch ein bisschen für die Software, richtig, die extrem gut ist.
Ja, Philipp und ich, wir haben heute auch beschlossen, dass wir an Betaflight an die Entwickler was spenden, weil wir das einfach so gut finden.
Ja, es ist einfach, man muss halt immer überlegen, wie man haut hunderte Euros in die Hardware, da kann man auch mal ein bisschen Trinkgeld an die Entwickler weitergeben, weil die geben, also die hauen wirklich was raus.
Mhm.
Jedenfalls zu BL Heli 32. Betaflight hat jetzt die, also entweder es werden jetzt erstmal F7 Prozessoren, welche schneller sind, supported, aber auch F4s können jetzt übertaktet werden. Das heißt, 32 Kilohertz ist möglich. 32 Kilohertz, davor waren halt 8 bis 16 möglich. Und 32 Kilohertz, das Problem ist, das funktioniert mit BL Heli S nur mit Multishot. Weil aber heutzutage die meisten D-Shot fliegen wollen, muss D-Shot 1200 her. Und D-Shot 1200 braucht einen schnelleren Prozessor und der ist bei BL Heli 32 ESCs drauf. In anderen Worten, um D-Shot mit 32 Kilohertz fliegen zu können, braucht man BL Heli 32. BL Heli 32 hat aber auch noch andere schöne Sachen, wie zum Beispiel Stromsensoren können jetzt auf den ESCs einzeln sein. Das heißt, jeder... Das
ist wieder dieser Current-Sensor, der feststellt, wie viel Strom ihr verbraucht und verbraucht habt.
Als Beispiel habe ich jetzt einen 30 Ampere-Regler, also ESC. Dann ist da ein Current-Sensor drauf bei BL Heli 32. Nicht alle haben das, aber viele. Und dann kann man zum Beispiel einstellen, dass sie ab 35 Ampere einfach langsamer machen, dass sie da nicht mehr weiter höher drehen. Und das ist zum Beispiel gut, damit man sich einmal seit sie nicht zerhaut und weil der FC regelt eh nach, deswegen ist es jetzt nicht so, dass der vom Himmel fällt, sondern es beim Fliegen fällt es eigentlich kaum auf, dass der jetzt limitiert. Und weitere Features von BL Heli 32 sind zum Beispiel, jetzt gibt's RGB-LEDs, die dann halt in den kommenden Versionen von, also es wird gerade noch entwickelt, also es, noch nicht alle Features sind eingebaut, aber zum Beispiel braucht man jetzt keine LEDs mehr hinten anbauen oder so, die sind jetzt auf den ESCs drauf. Und noch ein weiteres Feature ist Telemetrie. Jetzt kann man sich zum Beispiel die Drehzahl der Motoren zurückgeben lassen, die Temperatur der ESCs etc.
Und das kann softwaremäßig natürlich auch ausgewertet werden, was echt ein Riesenvorteil ist.
Ja,
zum Beispiel. Weil die meisten, sag ich jetzt mal, chinesischen Hersteller im Moment BL Heli 32 ESCs vermarkten, die diese Features noch gar nicht eingebaut haben. Ja,
das finde ich sehr schade, weil BL Heli 32, ich habe es noch nicht geflogen, deswegen lehne ich mich aus dem Fenster, aber BL Heli S ist technisch schon so weit fortgeschritten, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass es noch einen großen Unterschied zwischen BL Heli S und 32 im Flugverhalten macht. Die Features sind das, was einen großen Unterschied zwischen jetzt BL Heli S und 32 macht. Und wenn jetzt hier, ich sage einfach mal, Racer Star ESCs rausbringt, welche keinen Current-Sensor haben und kein RGB-LED und ich glaube, die haben nicht mal Telemetrie, dann ist das einfach sinnlos. Dann.
Ja, das ist schade. Deshalb unser Tipp, bevor ihr euch BL Heli 32 ESCs kauft, schaut nach den Features. Schaut, ob da ein Current-Sensor drauf ist, schaut, ob da eine LED drauf ist, ob ihr sie braucht oder nicht, sei dahingestellt. Es ist einfach, es ist ein Feature, das eigentlich meiner Meinung nach dazugehört.
Telemetrie
ist wichtig. Und ihr könnt ja in der Beschreibung von diesen ESCs sehen, ob sie das bieten oder nicht. Ich meine, ich habe jetzt bisher einen ESC gesehen, der...
Der Wave von Airbot gibt es eine Dreier-Serie, also drei verschiedene Serien.
Genau.
Airbot.
Airbot.
Und die Wave oder so, Schraubenschlüssel irgendwie so in die Richtung.
Ja.
32. Und die haben drei Stück. Ich glaube, welche mit... Ich muss mir jetzt mit wenig Ampere, dann welche mit 35 und welche mit 50.
Wow.
Und ich würde die 35er empfehlen. Die haben alle Features. 35 sollte eigentlich für fast jeden Kopf reichen. Und ich glaube, sie können 6S. Und die kosten noch, ich glaube, also anfangs, als sie rauskommen, $18.
Das ist ja gar nicht so viel.
Ja, dann für so einen Satz 70 Euro. Ich meine, wenn man wirklich das Beste haben will, dann hat man wahrscheinlich auch Motoren, die recht teuer sind.
Richtig. Das ist jetzt so das, was im Moment auf dem Markt ist. Jetzt Stand heute.
Ja.
Und da wird einiges noch kommen.
Ja, das meine ich. Also ich möchte jetzt... mal, sage ich mal, auf Banggood China-Klone sehen, welche auch die ganzen Sachen drin haben. Und wie gesagt, diesmal müssen sie halt Lizenzgebühren zahlen, die China-Klone.
Ja.
Weil es halt Closed Source ist. Und ich freue mich halt, wenn dann halt auch günstigere rauskommen mit den ganzen Features. Weil dann kann man 32 Kilohertz mit D-Shot 1200 und allen möglichen Spielereien wieder fliegen.
Richtig. Ja, Mensch, haben wir noch ein Thema?
Ich glaube, das war's.
Ich glaube auch, ne? Damit, ja.
Ja, ein schönes Ball an euch noch.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Fog, haze and sun, fly fast, day and night. Right, light, up and away, that's FPV. For me, all looks great, above them all in open skies. My dream, flying, falling, turning FPV. Deep in the night when it falls, when it crashes and it's lying in the fields to be found, it's getting hard to return to